Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Manfred Götzke. Willkommen zu Teil 3 unseres Kulturnachmittags. Wie auch sonst an dieser Stelle haben wir hier alles Aktuelle aus der Welt der Medien am Start. Und zwar erstmal heftige Medienkritik. Deutschlands wohl bekanntester Virologe ist nämlich unzufrieden mit uns. Also jetzt nicht speziell mit uns, dem Deutschlandfunk, sondern mit den Medien generell. Vor ein paar Monaten, da kannten die wenigsten den Virologen Christian Drosten. Inzwischen aber kennen ihn sehr, sehr viele Menschen. Durch die vielen Interviews zum Coronavirus, die er gibt und vor allem durch seinen Corona-Podcast beim Norddeutschen Rundfunk. In dem Podcast spricht Drosten aber nicht nur über das Coronavirus selber, sondern er übt auch immer wieder Medienkritik. In der aktuellen Ausgabe kritisiert er zum Beispiel, dass Medien Konflikte zwischen unterschiedlichen Wissenschaftlern provozieren wollen, die es so aber gar nicht gäbe, und dass sie aufhören sollten zu behaupten, dass Wissenschaftler im Moment politische Entscheidungen treffen.
Ich habe damit langsam wirklich ein Problem und die Wissenschaft bekommt damit langsam wirklich ein Problem. Mit dieser doppelten Aussage, die sowohl von der Politik wie auch von der Wissenschaft kommt. Beide Seiten sagen, die Politik trifft die Entscheidungen und nicht die Wissenschaft. Und dennoch wird weiterhin immer weiter dieses Bild des entscheidungstreffenden Wissenschaftlers in den Medien produziert. Und wir sind, glaube ich, hier langsam an einem Punkt, wo dann demnächst auch die Wissenschaft in geordneter Weise den Rückzug antreten muss, wenn das nicht aufhört.
Jo, das klingt ja schon fast nach einer Drohung an Journalistinnen und Journalisten. Und deswegen spreche ich da jetzt drüber mit Franco Zotter, dem Geschäftsführer der Wissenschaftspressekonferenz, also des Verbands der Wissenschaftsjournalistinnen in Deutschland. Hallo, Herr Zotter.
Hallo, Herr Götzke.
Herr Zotter, können Sie verstehen, dass Christian Drosten da jetzt ganz offensichtlich ja wütend ist?
Also ich kann grundsätzlich verstehen, dass er Erfahrungen mit Medien macht, die ihn wütend machen. Und er hat, glaube ich, auch an der einen oder anderen Stelle recht mit der Kritik, die er äußert. Aber ich kann nicht verstehen, wenn man diese Kritik so pauschal und so grundsätzlich formuliert, wie er das getan hat.
Was verstehen Sie daran nicht? Also was ist das Problem aus Ihrer Sicht?
Na, es gibt mehrere Probleme. Zum einen differenziert er nicht zwischen den verschiedenen Medien, sondern er redet ja immer wieder über die Medien, denen er diese Vorwürfe macht. Und ich glaube, das ist eine Perspektive auf Medien, die der Vielfalt der Medien nicht gerecht wird. Das ist ja im Umkehrschluss, sagt er ja in dem Podcast auch, dass er zum Beispiel der Meinung ist, dass die Wissenschaft in einer bestimmten Art und Weise ist. Und da würde er sich ja, er verteidigt ja die Wissenschaft mit dem Argument, dass seriöse Wissenschaftler etwas nicht tun. Und ich glaube, das kann man auch genauso gut auf die Medien anwenden. Also seriöse Journalisten dürften von den Vorwürfen, die der Herr Drosten da formuliert, eigentlich nicht getroffen sein.
Aber ist es nicht so ein bisschen so, dass Wissenschaftler wie Drosten da sehr im Mittelpunkt stehen und vielleicht auch von ja, manchen Medien da auch so ein bisschen überhöht werden?
Ja, natürlich. Aber das ist ja jetzt, man sieht ja sehr schön an Herrn Drosten, ich glaube, dass er eine Karriere durchläuft, eine im Schnelldurchlauf sozusagen im Umgang mit dem Mediensystem. Also ein Mensch, der bis vor kurzem, das haben Sie ja in der Anmoderation gesagt, mit Medien wenig oder keine Erfahrung hatte, ist jetzt einer der bekanntesten Mediengesichter geworden als Wissenschaftler. Und da erlebt er natürlich in vielfältiger Weise Medienwirklichkeiten. Und das hat eben genau die Facetten, die er ja in seinem Podcast auch thematisiert. Und insofern kann man ja sagen, dass die Dinge, die er da auch kritisch anmerkt, den Medienschaffenden, zumindest manchen, also die da eben von getroffen sind, von den Vorwürfen auch zu Recht ins Nachdenken bringen sollte. Aber in dieser Pauschalität, in der er das dann als Problem der Medien inszeniert, glaube ich, schießt er weit über das Ziel hinaus.
Er beklagt ja in seinem Podcast auch, dass manche Medien versuchen würden, Wissenschaftler so gegeneinander auszuspielen, obwohl die meisten Seriösen da beim Coronavirus auf einer Linie seien. Sollten sich Journalisten da lieber mehr zurückhalten? Was meinen Sie?
Ja, also wenn es um eine reine Inszenierung geht, dann sollten Journalisten grundsätzlich nicht dazu neigen, Streitereien zu inszenieren um des Streites willen. Aber in der Frage der Einschätzung der Corona-Pandemie gibt es ja nicht nur eine Wissenschaft und nicht nur eine Stimme der Wissenschaft, die angesichts der großen Unsicherheiten, die dem ganzen Geschehen ja zugrunde liegen, von der man jetzt sagen könnte, das ist jetzt die einzige Position, die man in diesem Feld einnehmen kann. Also wenn man den Journalisten vorwerfen würde, dass sie verschiedene Facetten von Wissenschaft in ihrer Berichterstattung abbilden, dann würde ich sagen, ist es ein falscher Vorwurf. Wenn man ihm vorwerfen würde, sie versuchen im Prinzip wissenschaftlichen Streit zu inszenieren, obwohl es ihn in der Wissenschaft gar nicht gibt, dann wäre das ein treffender Vorwurf.
Nimmt er sich da auch selbst vielleicht ein bisschen zu ernst?
Ja, zumindest würde ich sagen, neigt er jetzt in jüngerer Zeit dazu, das Feld zu verlassen, indem er sich ja normalerweise als Experte eben auch selber verortet, nämlich die Virologie und die Frage rund um das Coronavirus. Er hat ja jetzt mehrfach in seinem Podcast sich eben auch zum Mediengeschehen geäußert. Natürlich, weil er eben durch die Art und Weise, wie er jetzt in der Öffentlichkeit vorkommt, sehr viel Erfahrung mit Medien macht. Aber ich erinnere nur mal, vor wenigen Wochen hat er in einem Medienmagazin den Wissenschaftsjournalismus über den grünen Klee gelobt und gesagt, er sei systemrelevant. Und wenige Wochen später sind wir jetzt an einem Punkt, wo er sagt, dass die Medien, und er sagt ja die Medien und nicht jetzt, macht das ja jetzt nicht an bestimmten Medien und an bestimmten Beispielen von Medienproduktion fest, macht jetzt an den Medien fest, dass die ein so großes Problem sind, dass er sogar darüber nachdenken muss, sich aus dem Mediengeschäft oder aus der medialen Öffentlichkeit vollständig zurückzuziehen. Also ich glaube, man sieht daran, an dieser Entwicklung, dass er zu etwas pauschaleren Urteilen über das Mediensystem kommt. Und ich glaube, das tut der Debatte nicht gut, weil ich glaube, er überzieht da deutlich.
Wie sollten denn, ich sage jetzt auch mal, die Medien oder Medien allgemein damit umgehen mit dieser Kritik? Also sollten manche Medien da was ändern? Sollten alle Medien da was ändern? Was sagen Sie?
Ja, also ich glaube, so wie ich das gerade schon versucht habe zu sagen, also Medien sollten sich das zu Herzen nehmen, dass es in der Tat, wenn es geht um sehr relevante Dinge momentan, die alle Menschen in einer sehr grundsätzlichen Weise betreffen und beschäftigen. Und da ist es natürlich richtig, was Herr Drosten sagt, dass Medien darüber nachdenken sollten, welche Verantwortung sie im Moment tragen, auch für die Frage, ob Menschen sich sicher fühlen und gut informiert fühlen oder ob sie sich an den falschen Stellen verunsichert oder auch an den falschen Stellen in Sicherheit geführt fühlen. Aber das, würde ich sagen, ist ja etwas, was man im Mediensystem, deswegen glaube ich eben, dass die Kritik zu pauschal ist, ja durchaus auch attestieren kann, dass sie das in der Breite auch tut. Also ich glaube eben nicht, dass man jedes Mediensystem in der Breite attestieren kann, dass es so ist, wie der Herr Drosten manche Medien wahrnimmt. Aber die, die er wahrnimmt und an denen er das versucht zu exemplifizieren, die müssen natürlich darüber nachdenken, ob er da einen Punkt trifft. Aber das müsste man dann am Beispiel diskutieren und nicht in dieser Grundsätzlichkeit, in der er das jetzt momentan in den Podcasts tut.
Sagt Franco Zotter. Mit ihm sprach ich über die Medienschelte des Virologen Christian Drosten. Ganz herzlichen Dank.
Ja, danke Ihnen auch.
Das Coronavirus bringt auf der ganzen Welt einiges durcheinander und das gilt selbst für das Sportprogramm im Fernsehen, denn da fällt ja momentan so einiges weg. Fußball-Bundesliga macht Pause, Olympische Sommerspiele verschoben um ein Jahr, Fußball-Europameisterschaft auch verschoben um ein Jahr. Ja, für die Fernsehsender heißt das jetzt, sie müssen massiv umplanen und zwar ziemlich schnell. Wie sie das tun, das kläre ich jetzt mit Thomas Fuhrmann, Sportchef vom ZDF. Hallo, ich grüße Sie.
Schönen guten Tag.
Herr Fuhrmann, erstmal zur Europameisterschaft und zu Olympia. Was bedeuten die Verschiebungen ganz konkret für Sie, für das ZDF?
Sie haben es eben angesprochen, große Programmlücken. Die Fußball-Europameisterschaft hätte am 12. Juni begonnen. Wer hätte angefangen am 12. Juni bis 12. Juli, kurz darauf die Olympischen Spiele? Da gehen viele, viele Stunden verloren, beziehungsweise werden ins kommende Jahr verschoben.
Hat das auch mit Kosten? Ist das auch mit Kosten verbunden? Sie haben ja einiges an Gebühren, an Lizenzen bezahlt, für die es ja jetzt keine Übertragung gibt.
Die Übertragung im kommenden Jahr ist in beiden Fällen gesichert. Das ist die gute und wichtige Nachricht, dass sowohl bei der Europameisterschaft als auch bei den Olympischen Spielen die Fernsehrechte bei uns liegen und bei der ARD. Also wir haben Wechsel übertragen. Bei den Produktionskosten, die entstehen bei so etwas, erarbeiten wir uns gerade einen Überblick. Da geht es um Storno-Geschichten. Das wird nicht plus minus null ausgehen. Da werden wir Storno-Kosten übernehmen müssen. Nach einer ersten Schätzung ist das aber übersichtlich. Und wie gesagt, der entscheidende Punkt, die Rechte haben wir auch für 21.
Das mobile Studio, das konnte gerade noch aufgehalten werden auf der Fahrt nach Japan?
Na, der Dienstleister hat dort eine Fläche, der redet jetzt mit seinem Vermieter. Eine der vielen Punkte, die auf den To-Do-Listen stehen, die Studio-Deko, die wir mit den Kollegen vom NDR haben entwerfen lassen, die steht jetzt verpackt in Hamburg und das war kurz vor knapp, dass die im Container auf den aufs Schiff geht, aber gab ja eine gewisse Vorwarnung im März, wo man sich darauf einstellen konnte, dass die Olympischen Spiele sehr wahrscheinlich dieses Jahr nicht stattfinden. Also da sind keine Kosten entstanden, die lagern jetzt in Hamburg.
Okay, jetzt werden da ja im Sommer hunderte Minuten Sendezeit frei. Wie füllen Sie die jetzt alle?
Wenn kein Sport passiert und im Moment kann ich nicht absehen, wann es wieder Live-Sport, so wie wir das kennen, geben wird. Ich glaube, vor dem Sommer sind alle Prognosen zu optimistisch. Ist das eine richtige Herausforderung für die Kollegen in der Programmplanung? Wenn es keinen Sport gibt, können wir keinen Sport übertragen. So simpel ist es.
Gibt es da schon Ideen?
Kann ich Ihnen im Moment nicht beantworten, ist eine autarke Abteilung zentral, die das Programm plant. Ich bin froh, dass wir im Moment die Regelsendungen weiter anbieten können, das Sportstudio, die Sportreportage mit gutem Niederschlag, guten Zuschauerzuspruch und interessanten Aspekten. Wir hatten neulich Max Hartung, als die Entscheidung noch nicht gefallen war, den Athletensprecher, den Säbelfechter, der bei uns live im Sportstudio gesagt hat, dass er nicht nach Tokio fahren wird. Ich glaube, solche Diskussionen, die jetzt nicht mit einer Ergebnisberichterstattung zu tun haben, sind im Moment wichtig. Auf die konzentrieren wir uns jetzt stärker.
Ja, aber auch diese ganzen Verschiebeproblematiken, die werden ja irgendwann vorbei sein. Was passiert denn eigentlich mit dem aktuellen Sportstudio, wenn das jetzt noch mehrere Monate möglicherweise so weitergeht?
Ich kann im Moment Ihnen nur für ein, zwei Wochen Antworten geben. Wir sind da durchaus noch in so etwas wie einem Krisenmodus. Wenn die Bundesliga, ist ja heute gerade der Beschluss gekommen, dass im April nicht gespielt wird und frühestens wieder ab Mai und wenn dann ohne Zuschauer, also sogenannte Geisterspiele, wenn die Entwicklungen so sind, dass nach wie vor nicht gespielt werden kann, ist kein Okay der staatlichen Stellen gibt, dann wird uns irgendwann der Stoff ausgehen. Im Moment, wie gesagt, fühlen wir das, glaube ich, noch attraktiv und interessant und relevant.
Können Sie sich vorstellen, wie die ARD zum Beispiel auch mal ein Klassiker, ein altes Fußballspiel zu wiederholen?
Das ist sicherlich eine Möglichkeit, über die denken wir auch nach. Wir bieten bei uns in der Mediathek auch schon das an, was man bei uns Real Life nennt, also historische Sportereignisse. Im Moment haben wir, denke ich, noch den Stoff, um uns mit den Auswirkungen der Corona-Krise auf den Sport auseinanderzusetzen. Und ich glaube, man muss den richtigen Zeitpunkt treffen, wenn die Sehnsucht nach rollenden Bällen und schwitzenden Frauen und Männern noch größer ist.
Was senden, wenn der Sport Corona-bedingt ausfällt? Das habe ich mit Thomas Fuhrmann besprochen, Sportchef vom ZDF. Dankeschön.
Danke Ihnen.
Wegen der Corona-Krise bleiben auch hier bei uns im Deutschlandfunk viele andere wichtige Themen auf der Strecke, auch weil Recherchen vor Ort immer schwieriger werden. Erst recht natürlich in Gebieten, die auch ohne Corona kaum zugänglich waren. In Europa ist das vor allem der Donbass, die von Separatisten kontrollierten Gebiete um Donetsk und Luhansk. Die Beobachter der OSZE, die melden jetzt, dass die selbsternannten Volksrepubliken wegen Corona die Übergänge geschlossen haben und ihnen den Zugang verwehren. So wird es natürlich noch schwieriger, an Informationen zu kommen, denn Journalisten, die für unabhängige Medien berichten, die gibt es da kaum noch. Zu gefährlich. Wie den Kiew ansässigen Medien an ihre Informationen aus den Separatistengebieten kommen und welche Schwierigkeiten es dabei gibt, das hat Thomas Franke bei Hromadske Radio in Kiew recherchiert.
Olja Rusina sitzt an einem kleinen Tisch im Studio vor einem Computer und bereitet die Nachrichten vor.
Um 11 muss ich senden.
Sie ist 24 Jahre alt, hat in Polen Journalistik studiert, dann kam sie zurück nach Kiew. Hromadske Radio ist ein gemeinnütziges Medienunternehmen. Hromadske heißt öffentlich. In der sonst von Oligarchen und ihren Medien dominierten Ukraine ist ein unabhängiger Radiosender wie Hromadske sehr wichtig.
Ich wollte unbedingt im Radio arbeiten. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich gar nicht verstehen kann, was passiert. Aber ich habe das Glück, dass ich viele ältere Kollegen habe, die mir helfen und mir etwas beibringen.
Doch selbst erfahrene ukrainische Journalisten kommen an ihre Grenzen, wenn es um Nachrichten aus dem Osten des Landes geht, erzählt Kirilo Lukarenko, der Geschäftsführer von Hromadske Radio. Dann wendet er sich Olja zu. Wir haben in 5 Minuten Nachrichten. Wir müssen raus. Geschäftsführer Lukarenko erzählt, dass die Verhaftung des Radio Free Europe-Mitarbeiters den Ernst der Lage erneut ins Bewusstsein gebracht hat. Stanislav Asajew war trotz des Krieges in der sogenannten Volksrepublik Donetsk geblieben und hatte unter Pseudonym für den Sender gearbeitet. Er war im Sommer 2017 von den Separatisten gefangen genommen worden. Wir hatten dort ein paar Quellen. Inzwischen haben sie entweder den Donbass verlassen oder wir arbeiten nicht mehr mit ihnen, weil wir nicht in der Lage sind, ihnen zu helfen, wenn etwas passiert. Derzeit haben sie niemanden hinter der Frontlinie. Sie seien deshalb auf die Verlautbarungen der Pseudoregierungen angewiesen. Manchmal könnten sie die mit Hilfe von Verwandten oder Bekannten im Donbass ein wenig überprüfen. Journalismus sei das nicht, sagt Lukarenko. Das Problem liegt nicht nur auf der anderen Seite der Frontlinie, wo von Moskau unterstützte Kräfte freie Berichterstattung behindern. Lukarenko klagt, dass auch im von der Ukraine kontrollierten Gebiet Oligarchenkanäle die öffentliche Debatte dominierten. Präsident Zelensky ist ein demokratischer Präsident, aber er selbst gehört zur Medienwelt. Er ist zwar daran interessiert, die Medienfreiheit zu wahren, aber er steht dem Fernsehsender des Oligarchen Ihor Kolomoyskij nahe. Dieser ist ein Verbündeter des Präsidenten. Ich würde schon sagen, dass die Medien in der Ukraine frei sind. Es geht eher um die Qualität. Ich würde mir wünschen, dass die gemeinnützigen und öffentlich-rechtlichen Sender einflussreicher wären und dass die Politiker mehr Verantwortung zeigen würden. Denn die Medien auf der Seite der Oligarchen werden von ihnen kontrolliert. Olja Rusina kommt aus dem Studio. Eben mal zu Recherchen in den Donbass zu fahren, ist nicht möglich. Und vielen Kiewern fehlt schlichtweg das Wissen über den Osten des Landes. Auch Olja Rusina geht das so.
Ich würde gern in den Donbass fahren. Ich möchte die Gegend so gut kennen, wie ich Kiew kenne oder Lviv.
Doch in den Donbass zu fahren, ist für Ukrainer durchaus gefährlich.
Früher hatte ich keinen Kontakt zu Menschen aus dem Donbass und wusste wenig. Und nun muss ich weit mehr Probleme und Themen verstehen, über die ich früher nicht nachgedacht habe. Das beschäftigt mich sehr.
Unabhängiger Journalismus in der Ukraine, vor allem im Donbass, extrem schwierig, wie Thomas Franke berichtete. Und jetzt schauen wir noch kurz, was die werten Zeitungskollegen morgen so im Blatt haben.
Die Schlagzeile von morgen.
Christine Hofmann, Hohenloher Tagblatt in Crailsheim. Unsere Schlagzeile von morgen ist Raum für gemeinsame Zeit jetzt sinnvoll nutzen. Wir stellen dort ein kleines Familienunternehmen aus Langenburg vor. Das liegt hier in unserem Landkreis Schwäbisch Hall. Die haben vor 13 Jahren sich selbstständig gemacht mit dem Vertrieb von pädagogisch wertvollen Spielzeug. Davon entwickeln sie einen Teil auch selber und sie können sich vorstellen, dass sie im Moment wenig Anfragen kriegen von ihren üblichen Abnehmern. Also Schulen und Kindergärten haben gerade kein Interesse, dafür aber umso mehr Privatleute, weil die Eltern merken, dass es ganz schön schwer ist, seine Kinder daheim zu bespaßen.
Die übernimmt gleich mein Kollege Benedikt Schulz und der hat dann die Infos aus Religion und Gesellschaft für Sie. Mein Name ist Manfred Götzke, danke fürs Zuhören bis hierhin und noch einen schönen Nachmittag.